Das ETS2-System im Vergleich zum ETS1-System hat schon eine höhere Sichtbarkeit für EndverbraucherInnen. Dadurch, dass die Anbieter von den fossilen Brennstoffen die Preise, die sie für die Zertifikate zahlen, auch direkt weitergeben werden an die EndverbraucherInnen. Deswegen kann man sagen, dass das ganze System ein bisschen politisch sensibler ist als der ETS1. Ich denke auch, ein Grund, warum es jetzt so großen politischen Druck gibt im Zusammenhang mit diversen anderen Krisen und Teuerungen, die wir gerade sehen. Allerdings muss man auch dazu sagen, dass ETS2-System ein zentrales Klimaschutzinstrument der EU ist und sagen wir mit dem immer weiter nach hinten verschieben oder länger warten mit verschiedenen Klimaschutzmaßnahmen wird es auch immer teurer.
Hallo und herzlich willkommen zu Petajoule, dem Podcast der österreichischen Energieagentur. Mein Name ist Frederik Schäfer. Wer in der EU Stahl produziert oder ein fossiles Kraftwerk einer gewissen Größe betreibt, muss grundsätzlich bereits seit 2005 für jede Tonne CO2 zahlen. Konkret muss er ein Zertifikat abgeben, dessen Preis sich am Markt bildet. Dahinter steht der Emissionshandel, das EU Emissions Trading System, kurz ETS. Das sogenannte ETS 1 umfasst Kraftwerke ab 20 Megawatt, die energieintensive Industrie ab einer gewissen Produktionsschwelle und mittlerweile auch den EU-internen Luft- und Schiffsverkehr und deckt heute bereits bis zu 40% der EU-Emissionen ab. Ab 2028 kommt das ETS 2 dazu für Verkehr und Gebäude und insgesamt sollen dann bis zu 75% der EU-Emissionen vom Emissionshandel erfasst sein. Wir klären heute, wie das System funktioniert, was sich zukünftig ändert, wo es Streitpunkte gibt und wie dabei unser neuer Emissionspreisindex Ötzi ins Spiel kommt. Wir, das sind vor allem meine beiden Gäste, Luise Meister und Lukas Zwieb, beide aus unserem IA Center für Volkswirtschaft, Konsumentinnen und Preise. Hallo Luise.
Hallo.
Hallo Lukas.
Hallo.
Beginnen wir mit einer kurzen Vorstellungsrunde. Luise, was sollten unsere Hörerinnen und Hörer über dich wissen?
Genau, wie du gesagt hast, Luise Meister. Ich beschäftige mich neben dem Emissionshandelssystem in der AEA auch mit dem Thema Energiegemeinschaften, Wärmepumpen in Bestandsgebäuden und auch dem Klimaschutz in Gemeinden und Regionen. Bisschen was zu meinem Hintergrund. Ich habe an der WU studiert, den Master Soziale Ökologische Wirtschaft. Und das ist auch der Grund, warum ich nach Wien gekommen bin. Ich bin ursprünglich aus Deutschland. Und Wien hat mich so gut gefallen und auch die Arbeit bei der AEA, dass ich hier geblieben bin.
Sehr gut, kann ich persönlich auch gut verstehen. Lukas, du warst schon ein paar Mal bei Petajoule zu Gast. Womit beschäftigst du dich den ganzen Tag?
Ja, freut mich, dass ich wieder zu Gast sein darf. Ich beschäftige mich hauptsächlich mit Fragen zum Marktdesign in Strom- und Gasmärkten und da im Besonderen mit Energiepreisen, also im Besonderen Strompreise und Gaspreise. Und in dem Zusammenhang erstelle ich auch den ein oder anderen Index, den wir über unsere Homepage veröffentlichen. Unter anderem habe ich auch tatkräftig bei der Entwicklung vom Emissionshandelspreisindex mitgeholfen.
Wunderbar. Um den kümmern wir uns dann später, aber beginnen wir mal ganz grundsätzlich. Luise, vor rund 20 Jahren bereits hat die EU den Emissionshandel eingeführt, statt beispielsweise CO2 einfach zu besteuern. Was war die Grundidee dahinter und warum diese Lösung?
Also man kann sagen, dass die Grundidee dahinter schon früher entstanden ist, und zwar im Rahmen des Kyoto-Protokolls. 1997 haben sich alle EU-Staaten darauf geeinigt, dass sie die Emissionen begrenzen wollen. Und um dies zu tun, gibt es politisch gesehen verschiedene Möglichkeiten. Also man könnte zum Beispiel einen Preis einführen, nach dem Polluter-Pays-Prinzip oder ordnungsrechtlichen Verbot oder bestimmte Emissionsstandards zum Beispiel oder auch emissionsarme Infrastrukturen fördern und so es einfacher machen, genau Alternativen zu nutzen. Nun ist natürlich eine Kombination aus allen von diesen drei Prinzipien wichtig und werden auch umgesetzt. Und hinter der Preislogik steckt eine marktwirtschaftliche Logik. Also die Idee dahinter ist, dass Unternehmen einpreisen, was es kostet, CO2 auszustoßen und dadurch selber entscheiden können, ob es sich sagen, was es sich für sie lohnt. Also ob sie lieber den CO2-Preis zahlen oder ob sie in Dekarbonisierung investieren. Und hinter dieser Logik steckt eigentlich das ökonomische Argument, dass man sagt, es wird dort dekarbonisiert, wo es am kosteneffizientesten ist oder sich es auch am einfachsten ist. Und wie du gesagt hast, man könnte natürlich auch eine CO2-Steuer einführen anstatt von einem Emissionshandelssystem. Bei einer CO2-Steuer ist es so, dass man dort den Preis festlegt und anhand dessen, wie hoch oder niedrig der Preis ist, hängt dann auch die Emissionsmenge ab. Bei einem Cap-and-Trade-System ist es andersherum. Da legt man eine feste Emissionsmenge vor und daraus entsteht dann ein Preis durch den Handel mit Zertifikaten. In der Klimapolitik der EU ist es ja so, dass sich die Staaten darauf geeinigt haben, dass sie bestimmte Emissionsreduktionspfade beschlossen haben. Also dass die EU bis 2030 ihre Emissionen um 55% reduzieren will im Vergleich zu 1990. Und deswegen ist es halt hier, sagen wir, wichtig, dass die Reduktion der Emissionsmenge stimmt. Also dadurch, dass man bei einem Cap-and-Trade-System mit dem Cap die Emissionsmenge, die ausgestoßen werden soll, festlegt, ist es sozusagen einfacher oder besser festzulegen, dass man auch diese Klimaziele dann besser erreichen kann. Ein anderes Argument für den Cap-and-Trade-Handel ist auch, dass es ein gewisses, sagen wir, Informationsproblem gibt bei einer CO2-Steuer. Es ist, sagen wir, schwieriger, den genau richtigen CO2-Preis festzulegen. Also wenn dieser zu hoch ist, kann es halt sein, dass es den Unternehmen zu sehr schadet und es vielleicht manche bankrott gehen oder nicht mehr produzieren können. Wenn dieser allerdings zu niedrig festgelegt wird, dann gibt es auch keinen Effekt, weil dann kostet es auch nichts, CO2 auszustoßen. Und gerade in ganz Europa gibt es ja viele große Unterschiede, wie viel Dekarbonisierung kostet. Was man noch dazu sagen kann, ist, dass es auch ein gewisses, sagen wir, auch damit zusammenhängt, wie die EU aufgebaut ist. Und zwar ist Steuerpolitik in der EU eine starke nationale Souveränität. Also die Staaten können selber entscheiden, wie sie Steuern setzen, in welcher Höhe. Und es wäre halt politisch deutlich sensibler, dort einen einheitlichen Steuersatz für CO2 festzulegen oder durchzubringen, und der Emissionshandels- oder das Emission Trading System, also das Emissionshandelssystem, ist ein Binnenmarktinstrument und darüber kann die EU zusammen entscheiden und es ist dadurch dann auch einfacher durchzubringen, dieses Cap-and-Trade-System.
Genau, wie das System genau funktioniert, lass uns das gleich anschauen. Vielleicht nochmal kurz einen Satz vorweg zur grundsätzlichen Sinnhaftigkeit. Also diese Bepreisung von CO2, in dem Fall durch den Emissionshandel, den macht man natürlich einerseits, um einen signifikanten Beitrag zum Klimaschutz zu leisten. Das ist schon gesagt, Kyoto-Protokoll folgende. Aber auch darüber hinaus ist es ja so, dass dadurch Investitionsflüsse erleichtert werden, heimische Energien gefördert werden, damit wird die Energiesicherheit erhöht, neue Staatseinnahmen werden erschlossen. Also es hat diverse positive Effekte. Jetzt hast du gerade schon mehrfach Cap and Trade genannt. Vielleicht sollte man das Ganze nochmal ein bisschen erklären. Trade, also der Handel innerhalb eines Caps. Cap ist die Obergrenze sozusagen, die erreicht werden darf. Vielleicht, Luisa, erklär nochmal bitte, wie funktioniert das Ganze? Es gibt Handelsperioden, es gibt dieses Cap, es gibt, wie ist das mit der Preisbildung, Gratiszertifikate und so weiter?
Genau, gerne. Dann starte ich nochmal von vorne. Wie du gesagt hast, Cap ist sozusagen die maximale Anzahl an CO2, was, sagen wir, also es wird immer festgelegt für ein Jahr. Sagt man, man möchte so und so viel CO2-Emissionen in diesem Jahr haben und dementsprechend gibt man eine bestimmte Menge an Zertifikaten aus. Und ein Zertifikat berechtigt dich dazu, eine Tonne CO2 auszustoßen. Genau, und dieses Cap legt man halt an den Klimazielen fest, die politisch gesetzt sind. So und so viel CO2-Emissionen möchten wir ausstoßen über einen bestimmten Zeitraum. Und damit das Ganze auch wirkvoll ist, sagt man jetzt zumindest in dem jetzigen ETS1 und ETS2-System ist es soweit, dass man auch jedes Jahr das Cap reduziert. Also damit sich die Emissionen auch jedes Jahr reduzieren. Das Ganze, diese Zertifikate werden, also wenn dieses Cap festgelegt ist, dann werden immer pro Jahr eine bestimmte Anzahl an Zertifikaten ausgegeben. Teilweise werden diese kostenfrei vergeben oder ein Teil wird auch auktioniert. Und hier kommt dann auch schon mal das Preiselement mit ins Spiel. Über diese Auktion ist es so, dass Unternehmen dadurch, dass sie die Zertifikate brauchen, um CO2 ausstoßen zu dürfen sozusagen, bieten sie, wie viel sie für ein Zertifikat zahlen wollen. Und das generiert dann Einnahmen jeweils an die nationale Handelsstelle, also die diese Aktion macht in den jeweiligen Ländern und generiert somit Einnahmen für die EU oder auch die EU-Mitgliedstaaten. Dann ist es so, wenn man als Unternehmen dieses Zertifikat gekauft hat, dann muss man über ein Jahr die eigenen Emissionen monitoren und auch berichten und dann im Folgejahr ein Zertifikat, also oder die Anzahl der Zertifikate abgeben für die CO2-Emissionen, die man in dem Jahr hatte. Und dort gibt es natürlich auch eine laufende Kontrolle über das ganze System, dass diese Berichte auch stimmen. Nun ist es natürlich so, dass man das vielleicht nicht immer gleich richtig vorhergesagt hat, wie viele Zertifikate man braucht oder nicht. Da kommt dann jetzt der Sekundärhandel ins Spiel. Also es ist dann auch so, dass, sagen wir, Unternehmen, die vielleicht gerade mehr CO2-Zertifikate haben, als sie eigentlich brauchen, weil sie vielleicht ihre Technologie dekarbonisiert haben, ihre Produktion, diese können dann diese Zertifikate auch an andere Unternehmen verkaufen, sodass ein Unternehmen, was vielleicht doch nicht ganz so CO2-effizient produziert, diese kaufen kann. Und so haben wir dann an dem Sekundärhandel ein Angebot und Nachfragespiel, das dann den Preis auch mitbestimmt.
Mhm. Zur Einordnung vielleicht noch ein paar Zahlen, um so ein bisschen die Größenordnung am Schirm zu haben. EU-weit werden jährlich aktuell ungefähr 3 Milliarden Tonnen Treibhausgase emittiert. Also wir sprechen hier von CO2 und weiteren Treibhausgasen. Es wird entsprechend auch in CO2-Äquivalenten angegeben. In Österreich sind es ungefähr 70 Millionen. Vom ETS1 erfasst sind EU-weit davon mehr oder weniger so 1 Milliarde Tonnen, in Österreich ungefähr 25 Millionen. Das CAP, also die EU-weite Obergrenze, von der Luise gerade berichtet hat, sinkt stetig, wie du gesagt hast. Dem aktuellen Plan nach sollte sie 2039 null erreichen. Bis dahin werden dann also noch jede Menge, einige Milliarden Zertifikate ausgegeben. Während der Preis für ein CO2-Zertifikat, also eine Tonne CO2-Äquivalent im EU-ETS im Jahr 2007 noch bei unter einem Euro lag, stieg er dann zwischenzeitlich 2021/22 erst auf rund 80 Euro an und 2023 war er auch mal bei über 100 Euro. Danach ist er wieder ein bisschen gesunken. Aktuell liegen wir so bei rund 80 Euro die Tonne. Luise, das ETS1 hat im Vorjahr über 43 Milliarden Euro eingespielt. 300 Millionen davon ungefähr gingen nach Österreich. Wohin fließen diese Einnahmen aus dem CO2-Handel in Österreich und auf EU-Ebene?
Genau, also in Österreich fließen diese 302 Millionen Euro eigentlich ins Bundesbudget. Man kann, also vielleicht was man vorweg sagen muss, ist, dass seit 2023 die EU beschlossen hat, dass alle Einnahmen aus dem Emissionshandel in den Klimaschutz und in die Energiewende fließen müssen. Nun ist es aber so, dass man jetzt nicht genau direkt, sagen wir, linken kann, dass man sagt, okay, genau diese Klimaschutzmaßnahme wurde aus dem Emissionshandel finanziert. Dadurch, dass es einfach ein, sagen wir, Posten ist, der mit in das Budget fließt, Österreich aber deutlich mehr für Klima und Energie, für die Klima- und Energiewende ausgibt, als es durch den ETS einnimmt. Also kann man sagen, dass das in Österreich auf jeden Fall der Fall ist, dass es für Klimaschutz und die Umbau unseres Energiesystems genutzt wird. Kann jetzt aber nicht genau sagen, genau, diese Klimaschutzmaßnahme wurde dadurch finanziert. Vielleicht ein etwas greifbareres Beispiel aus der nationalen CO2-Bepreisung, die es ja gerade in Österreich gibt, wäre der Klimabonus, der 2022 eingeführt wurde. Und dort zum Beispiel war es der Fall, dass genau das Geld, was über die nationale CO2-Bepreisung eingenommen wurde, auch dann direkt an die Menschen weitergegeben wurde. Der Betrag hat davon abgehangen, wo man gewohnt hat zum Beispiel. Und das war halt ein Anreiz, die Menschen zu motivieren, auf klimafreundliche Alternativen umzusteigen und auch ein Instrument für den, sagen wir, sozialen Ausgleich, wo ein Umstieg auf Alternativen noch nicht möglich ist. Also das ist ein bisschen ein greifbares Rückverteilungsinstrument. Bezieht sich aber auf die nationale CO2-Bepreisung. Und wenn man jetzt generell auf EU-Ebene schaut, ist eigentlich der größte Teil an Einnahmen, die der ETS bringt, sind halt diese nationalen Budgets, also es sind 77%, wenn man sich die Zahlen von 2013 bis 2025 anschaut. Und die restlichen 23% verteilen sich auf verschiedene Funds. Und das sind einfach Mittel, die dafür reserviert werden. Zum Beispiel gibt es den Innovation Fund, wo bestimmte Projekte unterstützt werden oder gefördert werden, die in Richtung erneuerbare Energien, Carbon Capture, Batteriespeicher und genau verschiedene andere Richtungen in allen EU-Staaten finanziert werden. Oder auch ein Teil ist der geht in den Modernization Fund. Da geht es explizit darum, die etwas strukturschwacheren EU-Länder zu unterstützen, um in Richtung Klimaneutralität weiterzugehen. Und ab 2026 gibt es zusätzlich auch noch einen Fund, der nennt sich der Social Climate Fund. Und der wurde gerade im Zusammenhang mit dem ETS2 eingeführt, der, sagen wir, etwas direkter dann auch auf den Heizrechnungen und vielleicht auch an der Tankstelle zu spüren ist, dadurch, dass er den Gebäude- und Transportsektor dort einen CO2-Preis einführt. Und dieser Social Climate Fund ist explizit dafür gegründet, dass vulnerable Gruppen entlastet werden. Also dass dort ja die Bevölkerung, die von Energiearmut oder auch Mobilitätsarmut betroffen sind, dort unterstützt werden.
Ausgestattet mit bis zu 54,6 Milliarden Euro. Österreich bekommt daraus maximal 579 Millionen Euro, wenn ich es richtig gelesen habe. Abrufbar bis 2032 über einen nationalen Klimasozialplan, an dem das Finanzministerium gemeinsam mit dem BMLUG gerade arbeitet. Und damit lassen sich dann beispielsweise Förderprogramme für Heizungstausch oder E-Mobilität finanzieren. Lukas, beim ETS1 wird gerade heiß darüber diskutiert, ob die Industrie länger Gratiszertifikate bekommt, ob der CO2-Preisanstieg gebremst werden soll. Ein offener Brief folgt auf den nächsten. Im Juli legt nun die EU-Kommission einen großen Reformentwurf vor. Worum geht's da konkret?
Ja, genau, du hast es schon angesprochen. Im Juli soll das Ganze dann geklärt werden. Aber worum geht's da eigentlich? Wir haben jetzt sehr schön von Luise gehört, auch was so der theoretische Hintergrund ist, warum es einen CO2-Handel geben soll. Das hat das eine große Ziel, dass wir möglichst effizient dekarbonisieren wollen. Das heißt, wir wollen in Europa möglichst effizient ein nachhaltiges und klimaschonendes Wirtschaften ermöglichen. Das steht aber zum Teil im Widerspruch mit einem anderen politischen Ziel, das wir haben, und das ist die Industriepolitik. Also wir haben damit Preise eingeführt, die Industrietreibende bzw. Erzeuger von elektrischer Energie zahlen müssen und die natürlich im globalen Wettbewerb dann ins Gewicht fallen oder zu berücksichtigen sind. Und das ist im Besonderen jetzt in der aktuellen politischen Situation, oder aktuell kann man gar nicht mehr sagen, also die letzten 5 Jahre sind ja irgendwie schon von Krise auf Krise geprägt, aber in der aktuellen politischen Diskussion zumindest wird einfach vermehrt auf die reduzierte Wettbewerbsfähigkeit von den regionalen oder von den europäischen Industrien hingewiesen. Und daraus resultiert dann eine Diskussion über längeres Zuteilen von Gratiszertifikaten oder Ausweiten von Marktstabilitätsmechanismen. Das eine bedeutet schlicht, man verschiebt über das Zuteilen von Gratiszertifikaten ein bisschen Liquidität, ein bisschen Finanzvolumen hin zur Industrie und hofft, dass die Transformation dann schneller überstehen und ihre Investitionen in eine grüne, nachhaltige Wirtschaft und Produktionsform umwandeln können. Und das Zweite, also dieses Auswerten, Weiten des Marktstabilitätsmechanismus, also das heißt, dass man Zertifikate aktiv dazu gibt oder entnimmt aus dem Markt, je nachdem, wie sich der Preis entwickelt, hat den Hintergrund, dass man versucht, das Preissignal einigermaßen stabil zu halten, dass man auch ein gewisses Maß an Investitionssicherheit für die Unternehmen herstellen kann. Was im Juli dann wirklich dabei rauskommt, das traue ich mich noch nicht zu sagen. Also vielleicht weiß man es schon jetzt, wenn man den Podcast hört. Aber jetzt Mitte Juni ist es noch nicht klar. Was ich, glaube ich, sicher sagen kann, ist, das ETS wird in der Form bleiben. Es wird vielleicht der ein oder andere Zahn gezogen werden, wenn ich das so sagen kann.
Also konkret am 15. Juli soll der EU-Klimakommissar den Reformvorschlag vorlegen. Ein zentraler Punkt, den du gerade gesagt hast, ist eben diese Marktstabilitätsreserve, also dieser Preisdämpfungsmechanismus, über den Zertifikate freigegeben werden können, wenn sie knapp werden und vice versa. Das ist, glaube ich, ganz zentral. Der soll überarbeitet werden. Ich habe auch gelesen, dass Gratiszertifikate künftig an Investitionen geknüpft werden sollen. Und das Ganze wird flankiert von der Industrial Decarbonization Bank, die mit 100 Milliarden Euro ausgestattet ist, was keine Bank ist, sondern ein Fördertopf letztendlich. Ja, in Österreich gibt es bereits seit 2022 das Nationale Emissionszertifikate-Handelsgesetz, ein Wortungetüm, kurz NEHG, NEG, mit einem Fixpreis, der aktuell bei 55 Euro pro Zertifikat liegt. Im Vorjahr hat es rund 1,4 Milliarden Euro in den Staatshaushalt gebracht. 2028 wird es dann vom ETS2 abgelöst. Wie funktioniert dieses nationale Emissionszertifikat-Handelsgesetz und was ändert sich mit der Ablösung, Lukas?
Genau, also im Grunde haben wir mit dem NEHG ein Gesetz geschaffen, das die Übergangszeit zwischen, es gibt keine Bepreisung für die Sektoren, also für die Emissionen aus den Sektoren Verkehr und Gebäude, also das heißt vor dem Jahr 2022, bis hin zum Jahr 2028, wo das dann auch über ein eigenes Emissionshandelssystem abgewickelt werden soll, also das ETS2. Und in dieser Übergangsphase haben wir national in Österreich uns dazu entschieden, dass eben über einen CO2-Preis, der jährlich steigt, abzuwickeln. Was bringt das mit sich? Erstens einmal die Unternehmen, also das ETS2, beziehungsweise das ist ja das ETS2 und das NEHG sind so organisiert, dass nicht derjenige, der wirklich den Treibstoff oder den Energieträger verbrennt, für die Emissionen aufkommen muss oder Emissionszertifikate haben muss, sondern dass derjenige, der diesen Energieträger, diesen Treibstoff in den Verkehr bringt, zahlen muss. Das heißt, das wäre der Tankstellenbetreiber oder der Erdgaslieferant jetzt im Konkreten. Die haben jetzt in den vergangenen 5 Jahren damit beginnen müssen, dass sie ein Reporting-Framework aufbauen, ein Monitoring-Framework aufbauen und das dann an das Zollamt weitergeben mussten und für die in Verkehr gebrachten Mengen an Energieträgern mit Emissionen dann die entsprechenden Abgaben abführen müssen.
Das ETS2 hätte eigentlich bereits Anfang 2027 beginnen sollen. Es wurde recht massiven politischen Druck um ein Jahr auf 2028 verschoben. Wie wird das System dann konkret funktionieren? Ist es quasi genau wie beim ETS1, Luise, nur halt für Verkehr und Gebäude?
Also der Hintergrund, oder sagen wir das ganze Cap and Trade dahinter, ist wie im ETS1. Also es gibt ein fixes Cap, was pro Jahr festgelegt ist. Es gibt die Auktion der Zertifikate. Hier gibt es schon mal einen Unterschied zum ETS1. Es wird keine Gratiszertifikate mehr geben im ETS2, sondern alle Zertifikate werden auktioniert. Genau, und dann können die Inverkehrbringer, also sagen wir die Anbieter fossiler Brennstoffe, Handel betreiben mit den Zertifikaten und müssen dann am Ende des Jahres basierend auf ihren CO2-Emissionen auch die jeweiligen Zertifikate abgeben. Ein Unterschied zum, oder was ist jetzt noch neu, sagen wir mal so, das ETS2-System im Vergleich zum ETS1-System hat schon eine höhere Sichtbarkeit für EndverbraucherInnen. Dadurch, dass die Anbieter von den fossilen Brennstoffen die Preise, die sie für die Zertifikate zahlen, auch direkt weitergeben werden an die EndverbraucherInnen. Deswegen kann man sagen, dass das ganze System ein bisschen politisch sensibler ist als der ETS1. Ich denke auch ein Grund, warum es jetzt so großen politischen Druck gibt im Zusammenhang mit diversen anderen Krisen und Teuerungen, die wir gerade sehen. Allerdings muss man auch dazu sagen, dass das ETS2-System ein zentrales Klimaschutzinstrument der EU ist und sagen wir mit dem immer weiter nach hinten verschieben oder länger warten mit verschiedenen Klimaschutzmaßnahmen wird es auch immer teurer. Also es sind auch Kosten damit verbunden, mehr Anpassungsmaßnahmen oder auch sagen wir jetzt nicht monetäre Kosten, Abhängigkeit von autokratischen Systemen ist natürlich auch was. Und da ist das ETS2-System schon einfach, hat einfach dieses Ziel, durch den Preis die Anreize zu setzen, zu klimafreundlichen Technologien zu wechseln. dass sich dann im Vergleich, sagen wir dann, das E-Auto oder die Wärmepumpe vielleicht mehr lohnt, dadurch, dass kein CO2-Preis gezahlt werden muss. Und in dem Zusammenhang gibt es natürlich diese expliziten Maßnahmen durch den Social Climate Fund zum Beispiel, die dann auch, sagen wir, bestimmte Härten des Systems mit abfedern sollen.
Hm. Um nochmal kurz auf der Verbraucherinnen-Ebene zu bleiben. Lukas, wie du schon sagtest, ich muss ja jetzt als Verbraucher keine Zertifikate erwerben, das wäre auch alles irgendwie kaum durchführbar, sondern das sind die Inverkehrbringer, ne? Also die Energieversorger, die Tankstellenbetreiber. Aber wie merke ich jetzt als Gaskunde beispielsweise konkret, dass jetzt ETS2 zu leisten ist?
Also als Gaskunde merkt man es, wahrscheinlich ist es am offensichtlichsten als Gaskunde, weil da wird auf der Rechnung angeführt werden oder beziehungsweise ist jetzt schon angeführt. Das heißt, da steht jetzt aktuell eine Position drauf, die heißt CO2-Steuer oder CO2-Abgabe und dann steht da ein Wert drauf, der sich irgendwo zwischen 50 und 150 Euro pro Jahr bewegen wird. Natürlich ist es jetzt auch schon bei den Treibstoffpreisen inkludiert, nur da sieht man es nicht. Da ist die Rechnungslegungspflicht von den Tankstellenbetreiber ist nicht so genau definiert, dass die halt da alle Kostenkomponenten aufzählen müssen. Aber natürlich haben wir in den Treibstoffpreisen jetzt schon auch einen Teil dieser CO2-Steuer drinnen. Das ist, damit man sich ungefähr vorstellen kann, wie viel das ist, sind ungefähr 10, 15 Cent jetzt pro Liter, die da schon drinnen sind.
Jetzt hast du gerade schon gesagt, ungefähr 50 bis 100 Euro pro Tonne. Vielleicht können wir es nochmal ein bisschen genauer machen. Also im ETS1 liegt der CO2-Preis aktuell bei rund 80 Euro pro Tonne. Im NEHG ist es ein Fixpreis, 55 Euro. Womit würdest du, Lukas, im ETS2 ab 2028 rechnen? Ist das das, was du gerade gesagt hast? Kann man da Prognosen machen?
Also ich werde mich hüten, in den turbulenten Zeiten irgendeine Preisprognose für ein paar Monate in die Zukunft zu machen. Aber es gibt natürlich ein paar Indikatoren, die man heranziehen kann. Also du hast jetzt schon gesagt, wir haben die ETS2-Preise, die inhaltlich sehr ähnlich dran sind, also es geht im Prinzip um dasselbe Problem, die ungefähr bei 80 Euro sind, also ein bisschen höher als die jetzige CO2-Abgabe. Wir haben, andererseits gibt es schon
die ETS1-Preise.
Die ETS1-Preise. Wir haben schon Finanzprodukte, die eine Absicherung ermöglichen auf die ETS2-Preise. Die sind jetzt ungefähr bei 70 Euro, Tendenz leicht steigend in den nächsten Jahren. Und wir haben aber auch Stabilitätsmechanismen, also bei ungefähr 45 Euro in 2020er Euros, also das wird jetzt ungefähr 55 Euro sein, greift auch schon der erste Stabilitätsmechanismus für ETS2. Das heißt, es gibt so ein paar Indikatoren, die darauf hindeuten, dass diese 55 Euro bis 80 Euro, würde ich sagen, sehr plausibel sind in den nächsten Jahren, also 2028 bis 2030. 2030 beyond sieht es dann schon deutlich unklarer aus. Die Modelle, die wir kennen von Consulting-Unternehmen und Universitäten, variieren da sehr stark und die gehen teilweise auch von sehr extremen Preisen aus, die für ETS2 zu zahlen wären.
Eine verlässliche Quelle in der Hinsicht wird zukünftig oder ist bereits auch jetzt schon wieder die Österreichische Energieagentur. Und zwar konkret veröffentlichen wir eigentlich bereits seit Jänner einen eigenen Index zum Emissionshandel, der sogenannte Ötzi. Er heißt wirklich so. Lukas, warum gibt es den Ötzi? Welche Lücke schließt er? Wie wird er berechnet vielleicht auch?
Genau, also wir veröffentlichen ja schon eine große Zahl an Indizes für den Energiemarkt, allen voran die Strompreisindizes und die Gaspreisindizes, die zwei große Ziele verfolgen. Wir haben zum einen Transparenz schaffen. Wir wollen Awareness und Bewusstsein und Information bei Konsumenten, allen voran Endkonsumenten, schaffen. Und das zweite Ziel ist, wir wollen eine faire, transparente, neutrale Grundlage für Vertragsgestaltungen schaffen. Das heißt, wir beobachten den Markt, wir haben keinen Einfluss, aber wir beobachten den Markt und aus diesen Marktkennzahlen errechnen wir dann Indikatoren. Und genau das Gleiche machen wir jetzt auch für die Emissionshandelspreise im ETS2.
Ja, zu finden unter energyagency.at/Fakten. Dort sind unsere gesamten Indizes zu sehen. Der Strompreisindex, der Gaspreisindex, der Energiepreisindex auf der Verbraucherebene und so weiter. Geben wir auch nochmal in die Shownotes. Lukas, vielleicht noch ein bisschen konkreter. Wer soll denn diesen Index nutzen und für welche Zwecke?
Genau, also der Index, also wie ich schon gesagt habe, der gliedert sich sehr gut in unsere bestehenden Indizes ein. Das heißt, wer den nutzen kann, ist zum einen wirklich Endkonsumenten, die sich informieren wollen, die irgendwie leichter verdauliche, es ist nicht ganz leicht verdaulich, aber leichter verdauliche Informationen über die aktuelle Marktsituation haben wollen. Und das geht von Haushaltskunden über Unternehmer bis hin zu Sozialpartnern oder Interessensvertretern. Und die zweite große Zielgruppe, die wir haben mit diesen Indizes, sind Energielieferanten, die ihre Lieferverträge beziehungsweise die Preisanpassungen in ihren Lieferverträgen an Preisanpassungsklauseln koppeln wollen. Und diese Preisanpassungsklauseln werden von uns quasi als neutraler Beobachter, als Energieagentur zur Verfügung gestellt und sind somit objektiv und transparent nachzuvollziehen. Und das wäre im Prinzip die zweite große Nutzergruppe.
Danke, ja. Großer Mehrwert, wie ich finde. Und wozu brauchen Energieversorgungsunternehmen so eine Preisanpassungsklausel?
Wenn Energieversorgungsunternehmen Lieferverträge abschließen, dann unterliegt da eine bestimmte Beschaffung. Also die kaufen Strom und Gas auf den Märkten und damit unterliegt das halt Schwankungen. Das Gleiche ist zu erwarten, dass das auch für die Emissionszertifikate passieren wird. Das heißt, es werden auch Schwankungen einfach stattfinden. Das heißt, es wird mal mehr, mal weniger Nachfrage geben und damit fluktuieren die Preise. Um jetzt eine Preisanpassung möglichst objektiv zu gestalten, macht Sinn, wenn von neutraler Seite objektiv einfach dieser Markt beobachtet wird und dann ein Preissignal, ein Preisindex dafür veröffentlicht wird, der für so eine Preisanpassung herangezogen werden kann.
Jetzt haben wir bislang nur über Europa gesprochen, aber das, was wir hier machen mit dem ETS oder den beiden ETSen, hat natürlich auch Auswirkungen über Europa hinaus. Europäische Firmen fürchten wegen der Ausgaben für CO2-Zertifikate um ihre internationale Wettbewerbsfähigkeit, du hast es eh schon genannt, Lukas, in einigen energieintensiven Branchen haben sie es sowieso gerade nicht so leicht, sagen wir mal so. Und ja, wer Stahl, Zement, Aluminium, Düngemittel in der EU herstellt, muss CO2-Zertifikate kaufen. Wer aus Drittländern importiert, bisher nicht. Genau das soll der CO2-Grenzausgleichmechanismus, noch so ein schönes Wort, Abkürzung auf Englisch, CBAM, ändern. Seit Anfang 26 sind die Importeure erfasst, müssen Emissionen verbuchen. Ab Februar 27 müssen die Zertifikate kaufen, deren Preis am ETS-1-Preis hängt. Hat das Herkunftsland, aus dem importiert wird, einen eigenen CO2-Preis, wird der angerechnet. Wobei da auch gerade wieder Vorschläge kursieren, zum Beispiel, dass es eine Obergrenze von 10% für die Kompensation der importierten Emissionen geben soll. Das wiederum gefällt dann den Chinesen ganz und gar nicht. Aber das ist vielleicht für den Moment auch schon ein bisschen zu sehr im Detail. Mal so ganz grundsätzlich, Lukas, nochmal, wie funktioniert das mit dem CBAM in der Praxis? Wer ist betroffen? Kannst du die Kritik daran verstehen?
Also grundsätzlich, der CBAM ist im Prinzip eine Notwendigkeit, die sich daraus ergibt, dass nicht alle Weltregionen gleichzeitig die gleichen Efforts im Klimaschutz und Umweltschutz machen. Das heißt, wir haben hier ein bisschen unterschiedliche Standards und um auch ein bisschen unseren europäischen Markt davor zu schützen, dass wir einfach Umweltstandards haben und andere, die nicht haben oder nicht in dem Ausmaß haben, funktioniert das CBAM im Prinzip als CO2-Preis, der an der Grenze angewandt wird. Grundsätzlich ist das notwendig, weil sonst würden unsere Industriebetriebe entweder abwandern direkt, also würden die Werke woanders aufbauen, oder es würden sich einfach Betriebe aus anderen Ländern auf den Märkten durchsetzen, einfach weil sie konkurrenzfähigere Preise haben. Also So ein Grenzmechanismus ist der logische nächste Schritt, wenn man ein Emissionsbepreisungssystem einführen will. Die Kritik ist nur bis zu einem gewissen Grad gerechtfertigt, aber natürlich ist es ein sehr komplexes System. Es entstehen damit sehr, sehr viele Anforderungen an Compliance. Es ist hochtechnisiert. Man braucht sehr viel Know-how, um diese Compliance-Vorgaben zu erfüllen. Und daher verstehe ich schon, dass es einen gewissen Widerstand induziert bei der Einführung, ja, und bei der Umsetzung.
Okay. Jetzt gibt es nicht nur das ETS, sondern laut aktuellem Weltbankreport mittlerweile weltweit gar 40 Emissionshandelssysteme plus auch noch einige CO2-Steuern. Allein diese 40 Emissionshandelssysteme decken über 24% der globalen Treibhausgasemissionen ab. China betreibt beispielsweise seit 2021 das nach Emissionen größte ETS. Kürzlich sind auch Indien und Japan mit eigenen größeren Systemen dazugekommen. Welche Rolle spielen diese Systeme, Luise, und wie unterscheiden sie sich vom europäischen Modell?
Genau, also die EU ist dort nicht alleine, wie du gesagt hast. In China gibt es eins, das drittgrößte ist in Südkorea, jetzt nach absoluten Zahlen. Zum Beispiel in den USA haben auch einzelne Staaten eigene Systeme aufgebaut. Und sagen wir, die Idee hinter den Systemen ist schon meistens dieselbe. Allerdings ist ein großer Unterschied zwischen jetzt dem europäischen System und den anderen Systemen, die es in der Welt gibt. Also zum Beispiel in China, Indien, in Vietnam ist es so, dass die Zertifikate nicht auktioniert werden. Das heißt, dort werden weitestgehend Gratis-Zertifikate verteilt. Und das bedeutet, dass halt dort auch keine Einnahmen durch den Emissionshandel entstehen. Genau, und die EU aktioniert im Moment ungefähr 57% der Zertifikate. In Kalifornien sind zum Beispiel 40%. Also dort kommt dann auch einiges, sagen wir, in die Kasse rein, was dann auch weiterverwendet werden kann, um klimafreundliche Alternativen zu stärken. In China zum Beispiel ist es so, dass sie kein Cap-and-Trade-System haben, sondern ein Baseline-and-Credit-System. Also es gibt, sagen wir, keine Obergrenze, sondern dort ist es so, dass Unternehmen basierend auf historischen Daten oder auch Vorgaben eine bestimmte Baseline haben, wie viel Emissionen sie ausstoßen können. Für das bekommen sie die Credits, also die Zertifikate. Und wenn sie zum Beispiel jetzt nicht alle Zertifikate brauchen, dann können sie diese weiterverkaufen. Und generieren dadurch dann für das Unternehmen Einnahmen. Und Unternehmen, die dann ihre Benchmark zum Beispiel nicht schaffen, können sie zahlen oder können diese Zertifikate kaufen oder müssen halt Strafe dafür zahlen. Dementsprechend ist auch der Preis sehr unterschiedlich zwischen den verschiedenen Systemen. Also die EU hat nach der Schweiz den höchsten CO2-Preis durch den ETS. In China zum Beispiel ist es um die 10 Euro pro Tonne CO2, der dort vorherrscht. Liegt auch daran, dass das ganze System anders, der Preis dort anders zustande kommt. Und China hat auch, angefangen hat es dort sehr auch stark mit einzelnen regionalen ETS. Seit 2013 gibt es die schon und 2021 hat man halt versucht, das Ganze national auszuweiten. Und sie sind auch dabei, das immer weiter auszuweiten. Also am Anfang ging es um Energieerzeugung und jetzt ist zum Beispiel auch die energieintensive Industrie auch mit von dem Emissionshandel betroffen oder wird mit eingebunden. Also sieht man auch dort, dass sie weiter an dem System festhalten und dieses auch weiter ausbauen wollen.
Mhm. Ich glaube, das ist wichtig festzuhalten. Also der Emissionshandel in China ist jetzt schon sehr groß, was das Volumen angeht, aber die Preise sind noch so niedrig, dass sich vielleicht die Lenkungswirkung noch in Grenzen hält. Aber Betonung auf noch, weil sich der Emissionshandel weiterentwickelt. Und letztendlich war es bei uns ja genau das Gleiche, als vor 20 Jahren die Preise noch so gering waren. Jetzt vielleicht nochmal kurz zu CBAM, Lukas. Merkt man da schon sozusagen die Einflüsse auf der ganzen Welt, dass wir auch mit den europäischen Maßnahmen entsprechende Systeme woanders anstoßen?
Also ich glaube, zum einen das, wir sind natürlich als größter Binnenmarkt immer auch ein interessanter Absatzmarkt für die gesamte Welt. Und das Zweite ist, dass aber natürlich herrscht schon auch unter sowohl Wissenschaftlern Einigkeit, dass der Klimaschutz ein Ziel ist, das eine hohe Priorität hat. Und das Zweite, unter Ökonomen herrscht auch eine Einigkeit darüber, dass solche marktbasierten Mechanismen sehr gut geeignet sind, um quer über Volkswirtschaften und auch zwischen Volkswirtschaften irgendwie eine optimale Reduktionspfade von CO2-Emissionen einzuschlagen. Das heißt, ich glaube, wir sind hier, was die grundsätzlich theoretische Ansatz bringt, auf einem sehr guten Weg. Und das macht Schule, vielleicht mit europäischem Vorbild, aber ich glaube, es wird sich weiter durchsetzen und es wird weiter wachsen, dieses System. Und ja.
Und vielleicht dann zum Abschluss nochmal, nicht nur theoretisch, sondern auch praktisch, kann man das daran festmachen, was hat uns das ETS denn bislang bereits gebracht?
Ja, also ich glaube, ein sehr spannender Effekt war der Switch zwischen Kohle und Gas. Also mit den CO2-Preisen wurden irgendwann Gaskraftwerke billiger als Kohlekraftwerke. Das hat sich zwischenzeitlich aufgrund der hohen Gaspreise dann wieder umgedreht. Aber das war ein Effekt, wo man wirklich sagt, okay, wenn man die Verschmutzung der Atmosphäre oder die Nutzung der Atmosphäre als Halde für Emissionen mit einberechnet, dann ist Erdgas einfach die günstigere Technologie im Vergleich zu Kohle, das in der Vergangenheit nicht immer so mit den externen Kosten so passiert ist. Ja.
Also quasi ein Katalysator für den Ausstieg aus der Kohleverstromung, wovon wir alle profitieren. Ja, grundsätzlich gibt es neben den staatlichen Systemen auch noch den freiwilligen Markt, der für alle Unternehmen, Vereine, Organisationen, auch Privatpersonen beispielsweise im Rahmen von CO2-Kompensation für Flugreisen, mag man das kennen, offen ist. Das wäre wahrscheinlich dann nochmal eine eigene Folge. Wir haben uns jetzt heute auf das staatliche ETS konzentriert. Es ist, denke ich, schon kompliziert genug. Ich hoffe, wir konnten bis dato schon etwas Licht ins Dunkel bringen und wird damit jetzt auch gleich übergehen zu unserer traditionellen Abschlussrubrik, dem Fundstück. Luise, hast du uns etwas mitgebracht?
Ja, ich habe euch eine Landkarte mitgebracht, und zwar von dem International Carbon Action Partnership, die ETS Map. Darauf kann man eigentlich ganz cool rumbrowsen und sich anschauen, was es für andere Emissionshandelssysteme in anderen Ländern gibt, wie ist dort der Preis, seit wann gibt's das, wie funktioniert das. Und fand ich sehr interessant, ein bisschen zu schauen, was passiert noch außerhalb der EU in Richtung Emissionshandel.
Ja, sehr interessant, in den Shownotes zu finden. Lukas?
Ja, ich habe auch was sehr Interessantes gefunden, und zwar im Zuge meiner Vorbereitungen, als ich die einzelnen Mechanismen nochmal nachrecherchieren wollte, bin ich auf der Homepage vom Finanzministerium auf eine sehr ausführliche und für mein Verständnis sehr gute Erklärung von den gesamten CO2-Handelsmechanismen gestoßen, und das kann ich nur empfehlen, jeder, der sich dafür interessiert, da mal einen Blick drauf zu werfen. Sehr interessante Ressourcen, die da zu finden sind, also für Emissionshandel, aber auch für Carbon Border Adjustment Mechanism.
Super, vielen Dank. Von meiner Seite ein Videolink, und zwar haben wir von der AEA im Mai gemeinsam mit dem Beratungsunternehmen Fingreen und NHP Rechtsanwälte das sogenannte Fachforum Strompreise veranstaltet. Dabei ging es um Reformansätze für den Strommarkt, um Preisstabilität, um die Merit Order, um die Rolle von CO2-Preisen, um das Risiko, dass ein Rütteln am CO2-Preis bedeuten würde. Und ja, in der Diskussion steckte viel drin, und diese Diskussion lässt sich ganz einfach nachschauen, und zwar mit dem Link, den ich dazu in die Shownotes geben werde. So, das war's für heute. Luise, Lukas, vielen Dank fürs Mitmachen und die vielen interessanten Erläuterungen.
Dankeschön.
Vielen Dank.
Und Dank an Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wenn Sie jetzt noch dabei sind. Und bis zum nächsten Mal bei Petajoule, dem Podcast der Österreichischen Energieagentur.